Chinesen arbeiten seit 2014 an ihrer eigenen Digitalwährung, die sie jetzt vor einigen Wochen live zum ersten Mal getestet haben. Libra soll Ende des Jahres erscheinen. Ja, und die große Frage ist, wie steht es um den Euro? Wann kommt der digitale, programmierbare Euro? Ich unterhalte mich heute mit Professor Dr. Philipp Sandner vom Frankfurt School Blockchain Center über eine Roadmap, die aufzeigt, wie wir möglichst schnell und effizient zum digitalen, programmierbaren Euro kommen können. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht's um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Und ich freue mich heute sehr, Professor Philipp Sandner als Gast begrüßen zu dürfen. Philipp ist Gründer und Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und ich habe gesehen, schon seit 2015, also eigentlich ein Early Adopter im Blockchain Space. Philipp, herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank, dass du da bist und vielleicht magst du selbst noch ein bis zwei Worte zu dir sagen und vor allem dann auch zum Blockchain Center.
Genau, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass wir hier sprechen dürfen, Alexander. Das freut mich sehr. Ich kenne deinen Blog natürlich oder deinen Podcast. In der Tat ist es sogar so, dass ich 2013 mich schon erstmalig mit dem Bitcoin beschäftigt hatte, also noch früher. Es sind jetzt schon 7 Jahre und schon toll, was sich in der Zeit getan hat. Angefangen von einem Papier, 8 Seiten, des Bitcoin White Paper und inzwischen ist das Thema bei der Europäischen Kommission, im Bundesfinanzministerium, bei der Fed in Amerika, in China, überall angekommen. Und man merkt richtig, dass das Thema jetzt dieser Tage mit relativ großer Dynamik die Hierarchien hochklettert, also quasi in einem Ministerium von dem Referat XYZ hoch Richtung Finanzminister. Das gleiche auch bei den Börsen und bei den Unternehmen. Früher war das die Innovationsabteilung, Innovationsmanager, Praktikant und so weiter. Und jetzt inzwischen Vorstand eines DAX-Konzerns, der sich damit beschäftigen muss und so weiter. Das heißt, das ist schon spannend, was das ausgelöst hatte und wie das Ganze von der Dynamik her in den letzten 7 Jahren vonstatten ging. Am Anfang sehr langsam und momentan überschlagen sich so gefühlt die Ereignisse.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Kannst du vielleicht ganz kurz mal beschreiben, welche Rolle da so das Blockchain Center einnimmt? Was ist so eure Aufgabe oder euer Ziel in dem ganzen Space?
Ja, genau, klar. Also die Frankfurt School of Finance ist möglicherweise nicht jedem bekannt. Es ist eine private Wirtschaftsuniversität in Deutschland. Wir haben natürlich keine 500-jährige Geschichte wie die Universität Heidelberg oder so, sondern sind natürlich jünger, sind sehr fokussiert auf den Bereich Finance, Wirtschaftsinformatik und eben BWL. Und deswegen passt natürlich der Blockchain-Bereich sehr gut an so eine kleine Wirtschaftsuniversität mit diesem Profil Finance und BWL, weil eigentlich die spannendsten Use Cases im Bereich Blockchain irgendwie was mit Finance, Zahlungsverkehr, Wertspeicher und Ähnliches zu tun haben. Egal, ob das jetzt der digitale Euro ist oder der Bitcoin, Ethereum, Aktien, Wertpapiere, Real Estate. Finance ist fast immer überall mit drin, deswegen passt das sehr gut an eine Wirtschaftsuniversität mit unserem Profil. Dann sind wir in Frankfurt auf Kontinentaleuropa. Gut, jetzt kann man sogar sagen innerhalb der EU, weil ja London weg ist und Zürich nie dabei war. Das heißt, innerhalb der EU sind wir, glaube ich, schon in Frankfurt die Kapitalmetropole. Deswegen passt es da auch ganz gut hin. Und deswegen ist es in Summe einfach ein gutes Umfeld. Die Community entwickelt sich ganz gut in Frankfurt. Es ist auch nicht so verspielt, nicht so wild wie in Berlin mit den ganzen wirklich spannenden, tollen Krypto-Startups in Berlin, sondern eher so ein bisschen down to earth, eher auch getrieben durch die Ansprüche von der Industrie, das Startup-Ökosystem. Und insofern ist es eigentlich ein sehr spannendes Umfeld, was wir da eben zu besetzen versuchen an der Frankfurt School of Finance im Bereich Blockchain, Krypto und eben DLT. Und was noch wichtig ist vielleicht vom Inhaltlichen her, versuchen wir alles abzudecken, was mit Blockchain und Finance zu tun hat, sofern möglich. Das ist wie vorher schon gesagt, die Kryptowährung auf der einen Seite, Bitcoin, Ethereum, und auf der anderen Seite eben jetzt das, was wir jetzt schon seit 2 Jahren auf dem Radar haben, nämlich den digitalen programmierbaren Euro. Und von dort wiederum kann man sehr gut in angestammte Themen springen, wie zum Beispiel Industrie 4.0, Mobilität, Logistik, Energie und so weiter und so fort. Und der letzte Satz vielleicht zu der Einführung. Man muss uns sehen wie so eine Art Fraunhofer-Institut. Wir sind kein Fraunhofer-Institut, aber wir sind so vom Format her analog zu einem Fraunhofer-Institut zu sehen. Das heißt, wir machen in der Tat Forschung, aber relativ angewandte Forschung. Manche Dinge davon gehen auch so ein bisschen Richtung technisch affine Unternehmensberatung. Dann machen wir sehr viel für die Community. In der Vergangenheit natürlich Konferenzen. Wir planen jetzt die Konferenzen für 2021, auch physisch, nicht digital, weil Corona dann auch nicht unbedingt besiegt, aber zumindest gemanagt werden kann. Und zu guter Letzt versuchen wir natürlich auch uns einfach im Bereich Wissenstransfer auszubreiten. Das sind natürlich Seminare, Workshops, Schulungen für die Studenten bei uns an der Universität, aber natürlich auch für Personen außerhalb der Universität.
Du hast das Stichwort schon genannt, und zwar der digitale programmierbare Euro. Darüber wollten wir uns ja heute auch ein bisschen unterhalten. Und zwar hast du am Montag, den 15. Juni, also das ist der Montag dieser Woche, hast du einen offenen Brief veröffentlicht. Der Thema dieses Briefes war eine Roadmap für die Einführung eines digitalen programmierbaren Euros. Ich musste vielleicht dazu sagen, Full Disclosure, ich habe an diesem Brief auch mitgeschrieben, zumindest in Teilen, und ich bin auch einer der Unterstützer der Initiative, aber angetrieben wurde das alles von dir, Philipp, und deswegen würde mich mal interessieren, was war denn deine Motivation, jetzt mit so einem Brief an die Öffentlichkeit zu gehen?
Genau, also zunächst mal gab es natürlich noch eine ganze Reihe von Leuten, die mitgemacht haben und auch geholfen haben, Wissen beizusteuern, also zum Beispiel der Ricky Lamberti von Bosch oder auch der Daniel Resas und die Nina Siedler sind zwei Anwälte aus Berlin, dann noch der Jonas Groß und so weiter. Es war schon ein Gemeinschaftswerk, aber ich habe es tatsächlich, ich hatte da diesen Blitzgedanken, dass man sowas machen sollte, nämlich so eine Art Roadmap. Der Gedanke ist letztlich folgender, dass viele Leute über die Blockchain-Technologie reden und auch schwadronieren. Die Blockchain-Technologie kommt auch, das ist zweifelsfrei. Auch der Euro auf Blockchain-Basis kommt auch früher oder später, das ist inzwischen auch zweifelsfrei. Die Technologie ist brillant, das muss man auch nicht mehr diskutieren. Und trotzdem haben es halt viele Leute, vor allem viele Leute in Entscheidungstagen, halt noch nicht so richtig verstanden. Ja, und das hat auch einen guten Grund, das kann man auch erklären, da darf man auch nicht böse sein. Der Grund ist einfach, dass die Leute in Entscheidungsetagen, das betrifft jetzt Konzerne, Mittelstand, aber auch Behörden, Europäische Kommission und so weiter, die Leute haben einfach andere Probleme als die Blockchain-Technologie. Da gibt es beim Bankenbereich den negativen Zinssatz, die Regulierung und. Das Letzte, was die Leute jetzt gerade noch brauchen, ist, sich mit der Blockchain-Technologie zu beschäftigen. Zumal, wenn man sich beschäftigen möchte, ernsthaft, muss man wirklich wochenlang Zeit investieren, Paper lesen, vielleicht sogar mal einen Testprogrammierkurs machen und so weiter. Also wirklich wochenlange Arbeit steht da einem bevor, wenn man wirklich sagen möchte, dass man sich in der Blockchain-Technologie auskennen möchte. Mhm. Und natürlich haben Entscheidungsträger nicht die Zeit, sich hier wochenlang in Klausur zurückzuziehen und das Thema zu lernen. Das ist so mal die Situation. Dazu kommt noch, dass die Chinesen mit ihrer dortigen lokalen Variante ihrer digitalen Währung extrem schnell sind, extrem dynamisch sind und auch sehr viel, sehr früh angefangen haben, nämlich schon 2014, das ist jetzt vor 6 Jahren, und das Thema sich dort auch mit atemberaubender Geschwindigkeit bewegt. Und zwar ist es so, dass in China schon erste Gehälter oder mal Gehaltsbestandteile, um korrekt zu sein, mit dieser Blockchain-basierten chinesischen Währung transferiert werden können. Das heißt, sind echte Transaktionen, die gehen von A nach B. Kein Test mehr, sondern echte Transaktionen, aber eben noch nicht ausgerollt auf das gesamte Land. Dann gibt's Facebook Libra, das kennt man auch, wurde letztes Jahr gestartet, wurde jetzt quasi in Anführungszeichen renoviert in eine Version 2.0, sodass auch der Euro, der Dollar, der Franken und das Pfund theoretisch auch auf Libra-Basis obendrauf montiert werden können. Das heißt, da gibt es auch eine irre Dynamik. Jetzt fangen die Amerikaner seit ein paar Monaten an, also mit relativ hoher Geschwindigkeit Gas zu geben. Das kombiniert mit Stand heute dem geringen Verständnis bei Entscheidungsträgern, kommt man dann schon zum Ergebnis, dass es ein bisschen eine brenzliche Situation ist, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Das geht auch drunter und drüber. Die Leute bringen Begriffe wie CBDC, Wholesale, Retail, digitaler Euro, programmierbar, ja, nein, elektronisches Geld, E-Geld, alles durcheinander. Und so kam eben dann die Idee auf, vor ungefähr 2 Wochen, das war Anfang Juni, zu sagen, lass uns mal eine Roadmap machen, weil da muss diese zeitliche Sequenz rein. Bei den ganzen Diskussionen fehlt nämlich immer die zeitliche Nebenbedingung, dass irgendwann ein System auch mal fertig programmiert sein muss. Man kann sich alles Mögliche wünschen, CBDC und digitaler Euro kann man sich alles wünschen, aber irgendwann muss das auch mal auf die Straße gebracht worden sein, das muss mal umgesetzt worden sein und dann muss das Ding ein Datum haben. Und dann haben wir gesagt, im Rahmen dieser Roadmap, wir versuchen mal auf dem Horizont von den nächsten 4, 5 Jahren abzuschätzen, was wäre denn wirklich realistisch mit ein bisschen Energie und Intensität umsetzbar als Schritt 1, 2, 3, 4 und haben darum dazu eben eine Roadmap gemacht, um diese verschiedenen Buzzwords auch mal in eine Sequenz zu packen, um zu sagen, bestimmte Ansätze sind eben realistisch aufgrund der IT-Komplexität erst später möglich, andere Ansätze sind aufgrund von kleineren Strukturen früher möglich und deswegen muss man eigentlich dieses ganze Konvolut an irren Begriffen und Buzzwords, das da momentan umherschwirrt, einfach mal zeitlich einsortieren, was, damit man mal weiß, über was man spricht. Und das war das Ansinnen und ich bin auch, oder wir, Alexander, du hast ja mitgeschrieben, wir können da wirklich zufrieden sein. Ich habe gerade mal reingeschaut, jetzt mal noch nicht mal nach einer Woche, ist ja Freitag und am Montag wurde das publiziert, hat der Brief jetzt 140 Unterschriften gefunden, also Leute, die das so unterstützen, dass sie auch ihren Namen darunter gesetzt haben. Wir lassen das jetzt einfach auch noch mal ein paar Wochen offen. Wahrscheinlich haben wir nächste Woche irgendwann die 200. Und es ist schon toll, dass quasi da so eine kleine Roadmap, sind ja nur 4 Seiten, so eine Resonanz erfährt. Die Statistik besagt jetzt auch, dass schon knapp 2000 Leute den Brief mal angeguckt haben. Und das alles innerhalb von 5 Tagen. Das finde ich gut, weil das zeigt, dass das Thema einfach eine tolle Dynamik erfährt. Aber es ist auch richtig so, weil man muss hier aktiv werden. Ansonsten läuft der Euro früher oder später entweder auf chinesischer Infrastruktur, auf US-geprägter Libra-Infrastruktur oder vielleicht sogar über FX-Konstruktionen gekoppelt an den kanadischen Dollar auf kanadischer Infrastruktur. Das möchte man natürlich nicht haben. Wir brauchen da schon in Europa eine eigene Infrastruktur, dass der Euro auf eigener europäischer Technik läuft. Und da muss man jetzt Gas geben, sonst kommt es nie so weit.
Genau, das fand ich auch eigentlich das, was mich am meisten überzeugt hat, dass es wirklich mal eine klare Roadmap ist, also ein Plan, der mal ausgelegt worden oder ausgerollt wird und sagt, genau das müssen wir jetzt tun, beziehungsweise wir müssen vor allem aktiv werden, also nicht mehr nur drüber reden, sondern so kann es aussehen, dass wir dann in 4 bis 5 Jahren eben soweit sind und eben auch europäische Lösungen anbieten können und wie du sagst, dann nicht von China oder den USA, sei es direkt oder über Libra dann abhängig sind. Ja, mich freut es natürlich auch, dass der Brief so gut ankommt und dass da so eine große Resonanz jetzt nach wenigen Tagen schon ist. Man muss ja auch dazu sagen, wir waren ja jetzt damit nicht irgendwie im Handelsblatt gestanden oder so, sondern wir haben das über unsere privaten Social-Media-Kanäle im Endeffekt ja verbreitet oder E-Mails. Also ich denke, das zeigt auch, dass da wirklich Interesse besteht, wenn wir dann trotz des eigentlich sehr beschränkten Marketings da jetzt schon so viel Unterstützung haben. Lass uns doch vielleicht mal ganz kurz so als Überblick vielleicht in 1, 2 Minuten zusammenfassen, um was es in dem Brief geht. Ein bisschen hast du es ja schon gesagt, es geht uns um eine Roadmap. Eventuell kannst du mal so in 2, 3 Minuten einen kurzen Überblick geben und dann können wir gerne nochmal ein bisschen genauer in die einzelnen Punkte einsteigen.
Genau, finde ich gut. Also zunächst mal, der Prozess ging sehr schnell, weil wir das gut gesteuert hatten und weil tolle Leute mit dabei waren, die diese Roadmap jetzt mal geschrieben hatten. Aber wir hatten natürlich auch Diskussionen. Ja, da wurden Worte mussten ausgewechselt werden. Dann haben auch du, Alexander und ich eigentlich vom Gleichen gesprochen, aber unterschiedliche Worte verwendet, weil du ein bisschen eine VWL-Prägung hast. Ich habe eher so ein bisschen die Wirtschaftsinformatik-Prägung. Haben wir festgestellt, wir reden eigentlich über das Gleiche, aber verwenden unterschiedliche Worte. Das zeigt ganz deutlich, dass einfach Education und auch ja ein bisschen so eine Standardsetzung, Wissenstransfer dringend hier vonnöten ist, einfach damit die Leute in der Lage sind, mit den gleichen Worten über das gleiche Thema zu sprechen. Genau, also jetzt einfach nochmal kurz, was steht eigentlich in dieser Roadmap drin? Also zunächst mal war es uns wichtig zu sagen, wir brauchen einen digitalen programmierbaren Euro. Warum? Weil das jetzt zunächst mal auch von der Industrie zunehmend gefördert wird. Und nicht gefördert, das ist falsch, sondern gefordert. Und was meint das eigentlich konkret? Was ist denn der digitale programmierbare Euro? Das ist letztendlich der Euro auf Blockchain-Basis oder auf DLT-Basis und zwar mutmaßlich in Form eines Tokens. Also da gibt es Ähnlichkeiten zum Beispiel zu dem, was Libra schon entworfen hat und zu anderen Systemen. Und das hat verschiedene Gründe. Letztlich geht es uns gar nicht darum, eine sogenannte Wholesale-CBDC zu skizzieren, sondern es geht uns um die Anwendersicht. Also es geht uns um die Leute, die den digital programmierbaren Euro gerne anwenden möchten. Und wer ist das? Das ist vor allem die Industrie. Klingt jetzt nach Lobbyismus, das hat es aber schon in sich, weil eben gerade jetzt hier in Zentraleuropa der ganze Mittelstand sitzt, Maschinenbau, Automobilwesen, Medizintechnik und so weiter. Und man kann schon mutmaßen und auch argumentieren, dass zum Beispiel Industrie 4.0 ab einem bestimmten Zeitpunkt ohne den digitalen programmierbaren Euro gar nicht mehr funktioniert. oder auch autonomes Fahren zum Beispiel, also quasi das Taxi ohne Taxifahrer. Das Taxi ohne Taxifahrer will ja auch bezahlt werden dafür, dass es mich von A nach B transportiert. Das braucht auch eine Infrastruktur zum Abrechnen. Und hier ist es schon sehr wahrscheinlich, dass der digitale programmierbare Euro eingesetzt werden möchte, und zwar von den Firmen, die diese ganze Infrastruktur aufbauen. Zudem gibt es natürlich noch Gründe wie grenzüberschreitender Zahlungsverkehr, der effizienter werden kann, dann neuartige Entstehung von Ökosystemen, Blockchain-basiert und so weiter. Das heißt, der digitale Euro wird früher oder später sowieso kommen, egal wie. Und er wird, da würde ich drauf wetten, auch auf einer DLT-Basis laufen. Das quasi steht auf den ersten ein, zwei Seiten, um das einfach alle Leute nochmal abzuholen und vor allem, um auch die Definition vorzunehmen, womit diese Roadmap sich beschäftigt, nämlich um die Nutzerperspektive, Industriekonzerne, potenziell aber auch Maschinen, Finanzkonzerne, der Handel. Und es geht nicht um den Finanzsektor zwischen Zentralbank und großen Finanzorganisationen. Ja, das war
Genau,
uns wichtig.
das fand ich auch wichtig, dass das klar gemacht wird. Das ist ja wirklich so, wie du sagst, dass es da oft noch Verwirrungen gibt. Vor allem, du hast es genannt, Wholesale CBDC. Also nur kurz nochmal zur Erklärung für die Zuhörer. Da geht es ja wirklich darum, dass dann zwischen der Zentralbank und den Banken Reserven ausgetauscht werden. Das kann natürlich auch programmierbar sein. Das kann auch auf einer DLT laufen. Das kann auch eine Art programmierbarer Euro sein, aber darum geht es uns jetzt ganz explizit eben nicht in diesem Brief, sondern wie du gesagt hast, es geht wirklich um die Anwender, um die Industrie und da muss man eben aufpassen, dass man da keine Begriffe durcheinander bringt. Und ich fand übrigens deine Definition von programmierbarer Euro auch sehr gut. Das sehe ich genauso, weil oft bekommt man da auch ganz unterschiedliche Definitionen. Ich sage auch immer so das Beispiel, es ist ja im Endeffekt so, spielt ja, wenn nur vom digitalen Euro gesprochen wird, dann ist es ja so, dass wir heute auch schon der allergrößte Teil des Euros ist digital bereits auf Bankkonten und so weiter. Aber ich glaube, was dann wirklich den Unterschied machen wird, das ist dann, sobald wir das auf einer Distributed Ledger Technology laufen lassen und dann, wie du gesagt hast, auch ein Token hat, das eröffnet dann eben ganz, ganz neue Möglichkeiten, die es bisher noch nicht gab. Und genau, also das ist so der Ausgangspunkt.
Exakt, ganz genau richtig. Und deswegen vielleicht einfach mal kurz runtergerattert die Gründe, warum DLT oder Blockchain hier halt sinnvoll ist und wie das zusammenhängt. Also zunächst mal, wie gesagt, Nutzer sollen sein Individuen, Industriekonzerne, Finanzorganisationen und der Handel natürlich. Dann zweitens ist die Programmierbarkeit wichtig, dass dieser ganze Bereich um die Smart Contracts, ja, das sind Dinge wie Kreditzahlungen, Zinszahlungen, Treuhandprozesse, Leasing, Factoring, Mietkautionskonten, das sind quasi alles in Zukunft Finanzservices, die durch Smart Contracts abgebildet werden. Dazu brauche ich die Blockchain-Technologie eben letztendlich. Dann brauche ich eine Interoperabilität, dass ich quasi hier auf unterschiedlichen Ökosystemen agieren kann. Und das passt auch sehr gut zu dem Thema DLT, kommt nachher nochmal. Dann viertens ist es so, dass die Maschine-zu-Maschine-Bezahlverkehr wahrscheinlich so laufen wird, dass hier die DLT-Blockchain-Technologie die beste ist, um wirklich auch Maschinen direkt an den Zahlungsverkehr anzubinden. Wie gesagt, sind es autonome Autos, Sensoren und so weiter. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, Punkt Nummer 5, nämlich die Integration von Leistung und Gegenleistung. Das bedeutet, dass ich quasi sowohl die Leistung als auch die Gegenleistung eines Austauschprozesses auf ein und demselben DLT-System habe. Konkret heißt es, ich habe das Wertpapier, wenn ich eine Aktie kaufe, und ich habe den Euro, beides auf ein und demselben DLT-System. Und wenn ich jetzt quasi handle, also ich verkaufe meine Aktie, dann wird Euro und Aktie quasi auf ein und demselben System getauscht. Damit ist dieser Handel möglich innerhalb von ein paar Sekunden. Und viel wichtiger ist, dass damit dieser gesamte riesengroße ineffiziente Bereich der Reconciliation von unterschiedlichen siloartigen Systemen, also wirklich in Gänze entfällt. Ja, heute ist es ja so, die Wertpapiere sind in dem einen Silo, der Euro ist in dem anderen Silo. Das eine heißt Börse, das andere heißt Bank. Und diese Systeme müssen mit all ihrer IT mühsamst Prozesse und Daten miteinander austauschen. Das würde sich gänzlich ändern durch das, was wir eben genannt hatten, Integration von Leistung und Gegenleistung, oder eben im Finanzjargon heißt es DVP, Delivery versus Payment. Und der letzte Punkt hatte ich vorher auch schon ganz kurz angesprochen, das sind eben grenzüberschreitende Zahlungen. Ja klar, wir haben das heute schon in Europa, funktioniert auch recht gut, aber außerhalb Europas ist der Zahlungsverkehr schon noch also sehr schwerfällig und teilweise ineffizient, vor allem in Zahlungskorridoren zu Ländern, die jetzt nicht Dollar oder Euro beinhalten, sondern vielleicht so Two-Tier-Countries, kleinerer Art, ja, vielleicht sogar schon die Türkei und so weiter, da beginnt es langsam ineffizient zu werden. Das weiß ich auch von den Studenten, die bei uns an der Frankfurt School studieren. Da steigt die chinesische Studentin ins Flugzeug, kommt nach Frankfurt, um bei uns zu studieren. Der Flug dauert 12 Stunden und das Geld musste 2 Wochen vorher initiiert werden, damit das Geld zeitgleich wie die Studentin in Frankfurt eintrifft. Das ist total absurd.
Ja.
Genau, und so, das sind die Gründe, warum wir Blockchain und DLT brauchen. Dann im Prinzip, jetzt geht es eigentlich zum Hauptteil, da hattest du eigentlich spezifisch danach gefragt, Alexander. Und zwar geht es darum, was wäre denn der Vorschlag, wie man denn den digitalen Euro überhaupt auf die Straße bringt. Und dann muss man natürlich anerkennen, dass zunächst mal das Wissen in den ganzen Organisationen aufgebaut werden muss.
Genau, vielleicht ganz kurz nochmal.
Ja.
Ganz kurz mal nur, dass wir halt so den Überblick haben. Also
ja,
wir haben ja dann versucht, mehr oder weniger jetzt mal 4 ganz konkrete Schritte zu definieren. Und was wir jetzt machen können, ist gerne mal diese 4 Schritte durchzugehen. Und die sind auch wirklich so chronologisch aufgebaut. Also dass wir sagen, was wäre denn so der erste Schritt? Bis wann wollen wir den erreichen? Dann haben wir das und dann gehen wir in den nächsten Schritt und so weiter. Und du hast es gerade schon angesprochen, der erste Schritt, da war jetzt das Ziel bis eigentlich Ende diesen Jahres, ja, dass man mal anfängt, Wissen zu erwerben, Education zu betreiben, das einfach das Thema noch präsenter zu machen und wahrscheinlich auch Entscheidungsträger zu informieren. Da kannst du jetzt gerne nochmal was dazu sagen, was du da genau im Sinn hattest.
Genau, richtig. Also man muss halt einfach sehen, dass das Thema Blockchain entwickelt sich außergewöhnlich dynamisch, ist für Leute, die mit Technik wenig zu tun haben, auch schwer zugänglich. Und natürlich ist es logisch, dass in Entscheidungspositionen oftmals Leute sind, die jetzt halt keine Digital Natives sind. Das ist halt einfach Fakt. Das heißt, das Thema Wirtschaftsinformatik und so weiter muss natürlich erstmal verstanden werden. Das Thema Blockchain ist sehr sperrig. Da reicht auch nicht eine PowerPoint-Folie oder eben ein YouTube-Film, sondern das muss man sich schon wirklich intensiv zu Gemüte führen. Und deswegen dauert es eine Weile, bis Organisationen, egal ob Firmen oder auch Behörden, sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Das ist auch gar nichts Schlimmes, das ist halt einfach so, das ist Teil der Adoption, wenn man sich mit neuen Themen beschäftigt, ist bei künstlicher Intelligenz und so weiter auch so. Und deswegen war eben hier der Gedanke der, dass quasi vor allem Entscheidungsträger in den verschiedenen Domänen sich jetzt einfach mal intensiv mit dem Thema beschäftigen, das Thema Blockchain verstehen, das Thema digitaler Euro verstehen, betrifft aber auch die Industrie, wie vorher genannt, weil auch Industrie und Handel und auch Industrieverbände zum Beispiel das Thema ebenfalls noch intensiv verstehen müssen, damit die überhaupt ihre Nachfrage gegenüber dem Staat, der das ja alles irgendwann mitsteuernd umsetzen soll, vorbringen können. Ja, das heißt, da muss Angebot und Nachfrage, die Leute, die das System anbieten und die Leute, die das System später benutzen, müssen beide quasi auf einem Level sprechen können. Und da muss wahrscheinlich schon noch einiges im Bereich Wissenstransfer oder Wissensaufbau passieren.
Jetzt mal ganz konkret die Frage, also wir verfolgen ja die Diskussionen recht genau, vor allem du sitzt ja auch öfters mal in Gremien, wo dann auch Vertreter der Europäischen Kommission dabei sind, des Finanzministeriums, der EZB, und ich habe immer das Gefühl, aber korrigier mich bitte, falls das nicht so ist, dass da aktuell noch einiges durcheinander geht. Also du hast es ja vorhin auch kurz erwähnt, da werden Begriffe noch durcheinander geworfen, da wird sehr oft aneinander vorbeigeredet. Also ich glaube, es steht außer Zweifel, dass es da wirklich einen Bedarf gibt an Informationen, die zur Verfügung gestellt werden soll. Ich frage mich jetzt einfach, wer soll denn das Wissen zur Verfügung stellen? Weil ich meine, wir hätten das Wissen eigentlich. Ich denke mir aber oft an, ich weiß halt nicht, wie Leute wie du und ich an die Entscheider rankommen sollen. Ja? Also wie stellst du dir diesen Wissenstransfer dann am Ende vor und von wem soll dieses Wissen dann zur Verfügung gestellt werden?
Ja, das ist eine schwierige Frage, Alexander, weil ich bin ja an der Universität jetzt schon seit Jahren und wir bieten ja seit Jahren Seminare, Trainings und so weiter an. Und wir haben alles Mögliche versucht und es funktioniert halt einfach nicht, weil einfach die Nachfrage nach Ausbildungsmaßnahmen in dem Blockchain-Bereich einfach noch nicht da ist. Mhm. Natürlich hat sich ein Blockchain-Ökosystem entwickelt, primär getrieben von jüngeren Leuten, also so ja 45 minus, sage ich mal, oder auch, gibt auch Leute, die älter sind natürlich, und die haben sich das alle oftmals selber beigebracht mit intensivem Selbststudium und auch mit dem Lernen, wie man programmiert, Smart Contracts zum Beispiel, und dann ist das Wissen eben so entstanden. Aber wenn man quasi jetzt sich überlegt, wie kriegt man das strukturiert hin, wie kommt das Wissen zu den richtigen Personen? Also ich habe ehrlich gesagt, und das ist nicht gut, ich habe noch keine super tolle Lösung gefunden, wie man das schaffen würde, dass quasi das Wissen, was eben da ist bei den verschiedenen Leuten, die eben oftmals jünger sind, die oftmals in dem Blockchain-Ökosystem drin sind, wie man dieses Wissen jetzt an die Entscheidungsträger hinbekommt, weil aus deren Sicht muss man natürlich auch immer verstehen, aus Sicht dieses Entscheidungsträgers, zum Beispiel in Berlin oder in München oder sowas, ja, der sieht ja diese Leute überhaupt gar nicht. Die sind für den unsichtbar, weil der natürlich sein Ökosystem hat, vielleicht auch seine Berater und seine Kanzleien, aber auch diese Berater und Kanzleien, die sehen diese Leute mit Expertise ja auch nicht in deren Umkreis. Ja. Das heißt, es sind unterschiedliche Wirkungskreise, unterschiedliche Ökosysteme, die sich noch nicht so richtig überschnitten haben. Und deswegen ist es schon ein Problem, zu überlegen, wie kommt denn das korrekte Wissen an die richtigen Personen, ohne dass davon auch irgendwelchen Beratern oder so weiter irgendwie ein Schmuh verbreitet wird. Ja, das gibt's halt auch immer, weil man natürlich zunächst mal oftmals die Leute fragt, die einem persönlich nahe stehen. Das müssen aber nicht die sein, die jetzt wirklich das Wissen haben. Und deswegen, Alexander, wenn du eine Idee hast, ich würde mich freuen. Mir ist es bis jetzt in den letzten 3-4 Jahren nur in Teilen geglückt, das Wissen an die richtigen Personen heranzutragen.
Ja, und dazu muss man sagen, dass ja das Blockchain Center an der Frankfurt School, ihr seid ja tatsächlich führend, was das Thema anbelangt in Deutschland. Ja, und das heißt, wenn du so eine Aussage triffst, dann muss man das auch nochmal vor dem Hintergrund eben interpretieren, dass ihr da eigentlich schon ganz vorne dabei seid. Und du sagst es richtig, ich habe auch das Gefühl, dass das Angebot da ist, nicht zuletzt durch euch da am Blockchain Center, aber ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass auch die Nachfrage kommen wird, weil jetzt du hast es vorhin auch kurz beschrieben, in der jetzigen Situation hat man schon das Gefühl, dass da immer mehr Aufmerksamkeit kommt und ich hoffe, dass es dann auch irgendwann die Nachfrage nach sich zieht und dann muss einfach irgendwie Aufmerksamkeit geschaffen werden, wo die Experten sitzen, wo die Expertise dann liegt und die muss dann eigentlich nur noch angezapft werden. Ja. Aber ich habe tatsächlich keine Lösung.
Es gibt tolle Beispiele. Also es gibt wirklich ganz tolle Beispiele, wo es schon toll funktioniert. Also zum Beispiel der Herr Balz von der Bundesbank, der ist außergewöhnlich offen, hat es verstanden, der spricht auch mit den entsprechenden Know-how-Trägern, mit dem Ziel, dass er und seine Mannschaft das versteht. Das ist toll. Dann, ich bin ja auch in dem Fintech-Rat von dem Bundesfinanzministerium. Darüber kann man verschiedene Inhalte natürlich in das Finanzministerium beitragen. Und da weiß ich, dass es in diesem Kreis dort auch wirklich wahrscheinlich so 10 oder 20, vielleicht sogar 30 Leute gibt, die das wirklich toll verstanden haben. Kann man nicht anders sagen. Dann gibt es den Bankenverband in Berlin. Finde ich auch klasse. Die haben jetzt ganz aktuell auch ein ganz tolles Paper, auch ein dickes Brett, ja, gebohrt und den digitalen Euro hier eingeordnet, auch im Verhältnis zu Libra. Fand ich eine tolle Sache. Die haben natürlich Lobbyarbeit zu erledigen, das ist klar. Aber wenn man sich die Arbeit von anderen Industrieverbänden, auch in anderen Ländern anschaut, macht der BDB in Berlin also wirklich tolle Arbeit.
Das stimmt.
Gibt auch bei der Europäischen Kommission vereinzelt Leute, die das Thema auf dem Radar haben und gut verstanden haben. Und deswegen gibt es tolle Leuchttürme, ja, wo man sagen kann, es funktioniert schon. Ich habe halt nur einfach das Gefühl, dass das halt bei weitem noch nicht ausreicht.
Gut, deswegen ist das auch genau der erste Schritt hier bei diesem offenen Brief und wollen wir vielleicht mal zum zweiten Schritt kommen, weil jetzt geht es dann so langsam ans Eingemachte. Da war ja dann die Idee, was wäre denn jetzt so der erste praktische Schritt, wenn wir den Euro auf der Blockchain benutzbar machen wollen? Was war denn da der zweite Schritt?
Genau, Alexander, jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend. Ja, bis jetzt war Ausbildung, hat es zwar in sich, aber ist eigentlich trivial. Ausbildung gilt ja gefühlt immer, aber hier wahrscheinlich ganz besonders. Deswegen jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend. In dem zweiten Schritt geht es darum, dass man sagt, man lasst uns versuchen, bis Q2 2021 jetzt nicht unbedingt den Euro auf Blockchain-Basis obendrauf in einem Token zu realisieren, sondern lasst uns mal eine kleinere Lösung machen, damit einfach die Industrie was hat, damit sie auch was hat, um Geschäftsmodelle auszutüfteln und Testprojekte durchzuführen. Und die Lösung hier wäre, das, was auch schon in Deutschland zwei Organisationen mal probieren, dass man das IBAN-Kontensystem, so wie es ist, nimmt und dann über die Schnittstellen, die ja eine Bank hat, also über die APIs, sagt, man bindet da ein DLT-System einfach dran. Und dann habe ich vom Effekt her eigentlich das Gleiche erzielt. Ich habe den digitalen programmierbaren Euro erreicht. In Kombination mit einem Blockchain-Netzwerk, darauf kann ich zum Beispiel Carsharing betreiben oder Identitäten von Autos und Maschinen abspeichern. Der Zahlungsverkehr läuft dann allerdings noch auf altertümlichen IBAN-Bankkonten. Also altertümlich klingt natürlich jetzt ist relativ zu betrachten, aber es funktioniert und es funktioniert auch schnell, es funktioniert auch sicher und vor allem, das ist ganz wichtig, es funktioniert interoperabel zwischen sehr vielen Banken. Warum? Weil ich die IBAN-Kontostruktur quasi koppele mit dem DLT-Netzwerk, mit dem Blockchain-Netzwerk über die entsprechende APIs. Man muss nur hier und da noch ein bisschen nacharbeiten, weil man eben das so ausgestalten muss, dass das quasi beides verschränkt ist, derart, dass es nicht mehr aufgebrochen werden kann, weil beide Netzwerke dann immer synchron sein müssen, sowohl das IBAN-Netzwerk wie auch das DLT-Netzwerk. Und jeder wird das sicherlich schon mal erfahren haben, dass man ja unkompliziert bei Banken, das finde ich auch eine wichtige Funktion, Transaktionen rückgängig machen kann. Ja, bei falschen Abbuchungen und so weiter. Und genau diese Funktionalität müsste man jetzt hier bei der Kombination mit dem DLT-Netzwerk entweder berücksichtigen oder sogar aufheben, zu Testzwecken zumindest, damit quasi beide Systeme immer in Synchronität arbeiten können. Ja, sonst macht das alles keinen Sinn. Und das sieht man schon, da wird es ein bisschen IT-technisch, ist aber wichtig. Aber trotzdem hätte man vom Effekt eben quasi nicht den Euro auf einem Blockchain-Netzwerk, sondern ich hätte quasi bildlich gesprochen den Euro ganz nahe dran an einem DLT-Netzwerk, also den Euro an einem Netzwerk. Aber vom Effekt her im Hinblick auf den digitalen programmierbaren Euro und im Hinblick auch auf das, was die Industrie sich wünscht, Bosch, Daimler und Co., würde das schon mal ausreichen für die Nachfrage, die sie haben. Weil da muss man natürlich zugeben, die Nachfrage nach dem digitalen Euro ist jetzt mal auf PowerPoint-Folien erkennbar. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Industrie gerade aufgehalten wird dadurch, dass es den digitalen Euro eben noch nicht gibt. Ja, das heißt, die Nachfrage entwickelt sich synchron mit dem Angebot. Und deswegen ist dieser erste Schritt, der für den Profi möglicherweise wie eine Krücke aussehen wird, trotzdem eine pragmatische Lösung, um möglicherweise in den nächsten halben Jahr oder den nächsten 12 Monaten schon wirklich erhebliche Schritte Richtung digitaler programmierbarer Euro zu machen.
Genau, und was ich glaube, was an dem Schritt auch noch gut funktioniert oder Vorteil ist, ist, dass es auch rechtlich funktioniert. Das ist ja auch mal noch so eine Komponente, die man da beachten muss. Und wenn ich das richtig verstehe, dann würde das Ganze ja als E-Geld dann auf dem DLT-System ablaufen und ist dann sozusagen heute auch schon rechtlich in trockenen Tüchern. Kann man das so sagen?
Es ist in richtig trockenen Tüchern, absolut. Es muss aber noch nicht mal nur E-Geld sein. Das kann sein, muss aber nicht. Es kann auch einfach der ganz normale Zahlungsabwicklungsprozess mit allen relevanten finanzregulatorischen Lizenzen sein, weil das die Banken ja eh alle haben. Ja. Mhm. Also deswegen es klingt wie eine Krücke, aber es reicht sicherlich mal für die nächsten 5 Jahre aus, unter der wirklich korrekten Annahme, dass die Industrie natürlich auch erstmal noch ihre Nachfrage nach diesem Thema entwickeln muss.
Ja, okay, dann sagst du, es ist eine Krücke. Was wäre denn dann der Schritt, den man gehen müsste? Und das war jetzt in dem Brief der Schritt 3, um das Ganze dann wirklich auf das nächste Level zu heben.
Genau, der nächste Schritt, das wäre dann der Schritt Nummer 3, den wir jetzt mal skizziert hatten oder uns wünschen würden für das Q4 2022. Da geht es jetzt dann tatsächlich darum, dass man beginnt, den Euro aus den IBAN-Konten quasi rauszuholen und den Euro auf ein Blockchain-Netzwerk obendrauf zu schrauben. Ja, also ich bin mir sicher, der ein oder andere kennt Ethereum. Ethereum hat ja die Möglichkeit, Tokens zu erzeugen, dass ich quasi auf Ethereum-Basis obendrauf verschiedene Tokens habe. Gibt es auch tolle Projekte, wo zum Beispiel Wertpapiere auf Ethereum obendrauf gebaut wurde. Dann mit dem Projekt Tether wurde ja der US-Dollar auf Ethereum obendrauf gebaut. Und hier wäre eben das Ziel, dass man einen Standard entwickelt, dass der Euro auch auf so einem Ethereum-Netzwerk zum Beispiel als Token obendrauf gebaut werden kann, aber eben ein Euro mit allen relevanten Funktionalitäten, damit er auch interoperabel sein kann. Ja, das betrifft zum Beispiel Geldwäschethemen, die müsste man in so einen Standard wahrscheinlich einarbeiten und so weiter. Und dann hätte man den Euro mit allen relevanten Lizenzen in Einklang gebracht, auf Ethereum-Basis obendrauf. Aber was ich jetzt eben betonen möchte, ist, es geht gar nicht um Ethereum, das war nur hilfreich zum Erklären, weil es gibt natürlich schon jetzt zahlreiche interessante Blockchain-Netzwerke, wie zum Beispiel V-Trade für den Bereich Logistik oder eben Handelsfinanzierung. Auch das Evan-Netzwerk, da geht es um Lieferketten und Ähnliches. Es gibt viele tolle Beispiele, wo schon DLT-Netzwerke laufen, aber eben zumeist ohne eine Währung. Aber mit einem zum Beispiel Euro-Token-Standard, wie vorher beschrieben, könnte man den Euro eben obendrauf installieren, in Anführungszeichen, auf all diese schon existierenden DLT-Netzwerke obendrauf. Aber dazu muss eben ein Euro-Standard entstehen, damit er eben interoperabel sein kann zwischen diesen Netzwerken. Und damit der Euro auch nach einem geordneten Regime in diese Netzwerke eingespeist wird und nicht überall jemand eben macht, was er gerade so für richtig hält. Deswegen erfordert es eine Standardisierung. Und dann haben wir eben gesagt, dass eigentlich hier der Privatsektor aktiv werden muss. Privatsektor bedeutet hier die Geschäftsbanken, aber auch die Industriekonzerne, vielleicht auch die Verbände. Und die müssen sich hinsetzen und sagen, lasst uns mal so einen Standard definieren. Und wenn die 5 Merkmale in diesem Standard eingearbeitet sind, dann können wir das tatsächlich Euro nennen. Und dann ist es für alle in Ordnung, auch für die Zentralbank und so weiter und so fort. Deswegen ist dieser Standard, dem kommt halt hier der Schlüssel zu. Und dann ist es das auch weitaus mehr als zum Beispiel Libra, weil dieser Standard von Libra vielleicht sogar eingehalten werden könnte, damit es dann der Euro würde. Gleichzeitig würde auf Libra aber auch noch andere Währungen drauf notieren. Und gleichzeitig würde der Euro nicht nur auf Libra, sondern auch auf zig anderen Konsortien und DLT-Netzwerken obendrauf laufen können. Und deswegen glaube ich, dass hier der Privatsektor aktiv werden muss, wobei der Privatsektor halt auch schwierig zusammen zu trommeln ist. Auch aus kartellrechtlichen Gründen haben Unternehmen einer Branche Probleme, sich an einen runden Tisch zu setzen. Und deswegen würde man sich hier schon wünschen, dass der Staat, egal ob jetzt in Form der deutschen Regierung zum Beispiel oder eines Ministeriums oder eben auch der Europäischen Kommission hier koordinierend eingreift und sagt so, wir laden euch alle ein, wir setzen uns an einen Tisch und wir sprechen jetzt mal über die Merkmale, wie dieser Standard ausgeprägt sein soll. Und wenn die Merkmale eingehalten werden, dann können wir quasi am Ende auch dieses Prädikat Euro draufschreiben und dann ist es auch für alle Beteiligten, insbesondere die Zentralbanken, die ja über den Euro wachen, okay. Also das war hier so der primäre Gedanke für den Euro-Token-Standard, wie wir es genannt hatten.
Ja, dein letzter Punkt, das war tatsächlich auch genau das, was der CTO der Commerzbank, Herr Dr. Bittner, gefordert hat. Der Bankenverband hat gestern noch so eine kleine Diskussionsrunde veranstaltet zum Thema digitaler programmierbarer Euro. Und da hat Herr Dr. Bittner genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, dass er sehr skeptisch ist, dass die Privatwirtschaft es da von alleine schafft, sich rechtzeitig auf einen eigenen Standard zu einigen. Und er hat da auch gefordert oder darum gebeten, dass die Politik da aktiv wird und koordiniert oder vielleicht sogar die Zentralbank. Es gibt da anscheinend auch schon Foren, wo dann Banken am Tisch sitzen, die man jetzt so als Vehikel nehmen könnte. Aber da wurde eben auch gesagt, die Politik müsse da irgendwie eingreifen. Das ist natürlich so ein Problem, das man häufig hat. Ab wann sollte denn die Politik eingreifen und wann ist es besser, dass sie sich raushält? Weil es hat natürlich auch Nachteile, wenn die Politik jetzt sofort kommt und versucht, Standards vorzugeben. Wir können da zum Beispiel auch mal an die Mobilität der Zukunft denken. Da gibt es ja auch Diskussionen, soll die Politik jetzt nur E-Autos unterstützen oder sollen auch Wasserstoffautos unterstützt werden oder sollte man eben sich komplett raushalten und die Industrie selbst entwickeln und innovativ sein lassen. Und genau das ähnliches Problem haben wir hier ein bisschen auch, dass wir sagen, wollen wir jetzt als Staat, als Politik da irgendeinen Standard vorgeben oder überlassen wir es nicht der Industrie, da eigene innovative Standards zu entwickeln und das Beste setzt sich dann durch. Natürlich dann mit der Gefahr, dass es dann Insellösungen gibt am Ende, ja, dass man genau eben diese Interoperabilität dann nicht hat.
Also das ist ganz spannend. Standardsetzung ist eine Riesendomäne und in der Vergangenheit war es halt so, da hat man einfach die Unternehmen vor sich hin wurschteln lassen, sage ich mal so, wobei eben der Zeitfaktor nicht so relevant war. Und wir verwenden alle inzwischen Streaming und E-Mails und Internet und so weiter. Das ist ja alles standardisierte Technologie, ja. Auch GSM-Standard für Handys, das funktioniert alles. Die Standardsetzung wurde hier halt aber über mehrere Jahre oder auch Jahrzehnte betrieben durch entsprechende Gremien, wie zum Beispiel IEEE und natürlich auch angesteuert durch Unternehmen und deren Lobbyisten und so weiter. Aber ich habe halt eben jetzt auch hier, würde ich dir zustimmen, Alexander, das Gefühl, man muss hier einfach schneller sein. Wenn die Industrie alleine vor sich hin wurschtelt, dann dauert es einfach zu lang. Und deswegen ist der Ruf nach jemandem aus der Politik oder aus dem Staat zu sagen, so hier, bitte ladet uns ein, wir kommen auch und dann setzen wir uns zusammen und besprechen das, aus meiner Sicht genau der richtige. Und das ist auch kein Hilferuf von der Industrie, das ist auch gar keine Unfähigkeit, die hier zu erkennen ist. Ganz im Gegenteil, die Industrie oder auch die Banken, die müssen sich so verhalten, weil eben Kartellrichtlinien und auch eigene Geschäftsinteressen und so weiter eben dazu führen, dass man sich eben möglicherweise gar nicht an einen Tisch setzen darf oder, dass wenn man das macht, dass nichts dabei rauskommt. Ja, siehe PayDirect, das ist ja das beste Beispiel, wo diese Konsortiallösung als PayPal-Wettbewerb aufgesetzt wurde, mit sehr, sehr, sehr viel Geld und auch mit Jahren an Zeitaufwand. Und am Ende ist eigentlich gar nichts rausgekommen. Ja. Das zeigt sehr schön, dass es nicht funktioniert manchmal. Und deswegen finde ich den Ruf nach der Politik zu sagen, so ladet uns ein, wir kommen auch, finde ich sehr erwachsen und macht total viel Sinn. Ja. Die Frage ist, was passiert da? Vielleicht ist es ja auch eine Chance, weil Deutschland ja die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union übernimmt zum 1. Juli. Vielleicht ist es ja auch eine Chance, dass quasi gerade jetzt, wo das Thema in Berlin diskutiert wird, vielleicht da in die Agenda eingeflochten wird. Das wäre natürlich toll. Aber jetzt nochmal, Alexander, zu deiner Angst von vorher. Die Frage ist halt, sitzen dann wirklich die richtigen Leute am Tisch? Sitzen die Leute am Tisch, die aufgrund ihrer Position dort sitzen müssen, es aber vielleicht nicht verstanden haben? Oder sitzen dort am Tisch die Leute aus den technischen Abteilungen oder anderswoher, die das Thema halt einfach seit 1, 2, 3 Jahren durchdrungen haben? Oder sitzt vielleicht am Tisch ein Mischmasch aus dieser Gruppe? Das wäre natürlich eine tolle Sache, ja. Aber da habe ich ein bisschen Sorge, dass da möglicherweise dann alle möglichen Proportionalitäten eingehalten werden müssen und dann sitzen da viele Menschen und so richtig intensiv das Wissen fehlt dann an diesem Tisch.
Wenn wir jetzt vom digitalen Euro reden, da darf eine Institution am Ende nicht fehlen und das ist diejenige Institution, die den Euro ursprünglich emittiert und das ist die Europäische Zentralbank. Damit sind wir im Endeffekt beim letzten Schritt, das wäre der Schritt 4 und da geht es dann darum, welche Rolle wird die EZB in diesem ganzen Konstrukt spielen? Ich denke, sie muss eine gewisse Rolle spielen. Wie stellst du dir das vor? Wie könnte die EZB da eingreifen oder beitragen zu dem Ganzen?
Also die EZB ist natürlich diejenige Zentralbank in Europa, die den Euro verwaltet und administriert und zwar zunächst mal natürlich jetzt nicht für uns als Endkunden, sondern für die Geldemission gegenüber Finanzinstitutionen, die entsprechende Regulierungen erfüllt haben und so weiter. Vielleicht ein Wort zuvor, um das einfach nochmal klarzustellen. Wenn wir unseren Euro ausgeben, ja, sei es die Mietzahlung für die Wohnung oder der Espresso beim Italiener oder auch die Kreditkartenzahlung mit Apple Pay oder Google Pay und dergleichen, dann ist hier ja gar nicht der Zentralbank-Euro mit im Spiel, sondern eben der Euro, der uns bereitgestellt wird von einer Geschäftsbank, ja, zum Beispiel mittels Online-Banking. Und wenn wir eben jetzt über diesen Schritt Nummer 4 sprechen, dass eben wir vorschlagen würden, dass zum Beispiel Anfang 2024 die EZB den digitalen programmierbaren Euro emittieren würde, dann würde eben hier jetzt quasi die EZB zusätzlich eingreifen, zusätzlich dazu, dass ja in den vorher genannten Stufen die EZB noch gar nicht erforderlich war. Warum? Weil das, was wir hier für 2024 vorschlagen würden, ist natürlich das dickste Brett von allen, nämlich die europaweite Zahlungsinfrastruktur auf DLT-Basis bereitgestellt von der EZB oder eben in einem wie auch immer gearteten Konsortium, wo der Privatsektor mit dabei sein kann oder vielleicht sogar soll. Ja, und dann hätte man wahrscheinlich am ehesten ein sogenanntes zweistufiges System, wo die EZB auf der einen Seite mit dabei ist und dann in der Mitte die entsprechenden Geschäftsbanken, die von der EZB den Euro aufnehmen und dann den Euro, wie jetzt heute auch schon per Online-Banking und so weiter, den Euro weitergeben an die Endnutzer, das sind Menschen, Maschinen, Unternehmen und so weiter. Ja, einfach zur Klarstellung nochmal, dieser Schritt 3 mit der Standardisierung, da geht es primär darum, dass quasi Geschäftsbanken für die Nutzer eine Infrastruktur ermöglichen sollen, dass die Zentralbank nicht operativ dabei und wenn überhaupt nur in einer genehmigenden Form. Und jetzt hier auf einen Schritt weiter, Schritt Nummer 4, wenn es darum geht, dass der Euro von der Zentralbank ausgegeben werden soll, dann ist quasi diese gesamte Kette drin. EZB links, Geschäftsbank in der Mitte und auf der rechten Seite eben der Anwender. So muss man sich das bildlich vorstellen. Und dann sind wir nämlich endlich auch bei diesem Wort CBDC angekommen, das heißt Central Bank Digital Currency. Das heißt, es wäre eine Zentralbank emittierte Währung, in dem Fall natürlich der Euro. Und das würden wir, wie gesagt, uns vorstellen können für 2024.
Genau, also ich denke, es ist auf jeden Fall notwendig, die EZB damit ins Boot zu holen, unbedingt. Man muss aber genau dieses zweigliedrige System, glaube ich, aufrechterhalten, denn die Innovation, die sollte einfach weiter im Privatsektor stattfinden. Ja, genau dort im Privatsektor sollten meiner Meinung nach intelligente Zahlungslösungen für Kunden gebaut werden, denn die EZB hat dafür im Endeffekt nicht die nötige IT-Kompetenz und auch nicht die nötigen Ressourcen. Ja, ich habe ja einige meiner Co-Autoren, die sitzen ja in der EZB und mit denen unterhalte ich mich regelmäßig und die berichten mir gerade im Endeffekt alle davon, dass sie zu 120% mit Corona und der Neuausrichtung der monetären Strategie da beschäftigt sind. Also da entwickelt niemand jetzt aktiv IT-Lösungen für irgendeinen Euro auf der Blockchain, bis auf diese kleine Taskforce, die sie da gegründet haben. Also darauf sollten wir auch einfach nicht warten. Ja? Deswegen sehe ich ganz klar die Aufgabe der EZB eher darin, und das schreiben wir ja auch in dem Brief, so die regulatorischen Rahmenbedingungen zu setzen und die Supervision zu übernehmen, also die Überwachung, ja, und Innovation zu ermöglichen, die einfach unter gut definierten und abgesteckten regulatorischen Rahmenbedingungen ablaufen kann. Und die EZB ist dann eher dafür da, die Finanzmarktstabilität aufrechtzuerhalten und der Privatsektor ist dann für die Innovation zuständig.
Genau. Allerdings hat eben bis jetzt die EZB schon noch also eine sehr reaktive Rolle eingenommen, auch wenn natürlich ein paar Studien und so weiter publiziert wurden. Und ich glaube, hier muss jetzt schon ein bisschen mehr Energie investiert werden in Europa, egal von wem, kann auch die Europäische Kommission sein oder die Bundesregierung oder andere Länder. Aber man braucht quasi so ein bisschen so ein Zugpferd, wo jemand sich den Hut aufsetzt und sagt, so wir als Institution oder wir als Bank oder wir als Bankenkonsortium oder wie auch immer, wir setzen uns den Hut auf, wir wollen das jetzt machen und wir möchten das jetzt eben auch technisch umsetzen. Und hier hat sich jetzt, also das muss man schon sagen, die EZB jetzt nicht unbedingt mit Leadership-Fähigkeiten ausgezeichnet.
Ja, jetzt haben wir den Brief. Wie geht's jetzt weiter, Philipp? Also der Brief ist jetzt draußen seit 5 Tagen. Wir haben schon einige Unterschriften. Wir werden bald wahrscheinlich die 200 Unterschriften durchbrechen. Was sind jetzt so konkret die nächsten Pläne?
Ja, also jetzt muss man mal einfach auch so ein bisschen die Lage beobachten. Man sieht ja momentan, dass zahlreiche Webinare veranstaltet werden. Also offenbar ist das Thema wirklich jetzt überall auf der Agenda angekommen. Zumindest mal in Deutschland, wahrscheinlich auch hier und da in anderen europäischen Ländern, vor allem Frankreich ist hier zu nennen. Deswegen, was könnte man konkret machen? Also wir, Alexander, du, ich und ein paar andere, uns liegt das Thema ja wirklich sehr am Herzen. Allerdings haben wir jetzt natürlich aufgrund unseres Alters natürlich auch, haben wir nicht das Standing wie andere, von denen wir vorher gesprochen haben, das ist logisch. Deswegen haben wir aber trotzdem uns überlegt, dass wir vielleicht so eine Art Initiative, so eine Art Gruppe etablieren könnten, wo wir einfach die Leute, die sich hier auskennen, zusammentragen könnten, wie in so einer Art Community, um einfach diesen Prozess der Wissensvermittlung zu unterstützen, durch einfach genau die Leute, die momentan das gesamte Wissen haben. Das sind vielleicht in Deutschland so, was würdest du schätzen, Alexander, 200, vielleicht 400, vielleicht 500 Leute, vielleicht auch 1000 Leute, die jetzt hier wirklich intensiv Bescheid wissen. Die stehen nirgendwo auf einer Internetseite. Aber das wäre schon toll, wenn man einfach diese 200 Leute, diese 500 Leute, vielleicht auch diese 1000 Leute in einer Community zusammenbringt, damit einfach klar wird, dass hier das Wissen sitzt und dass auch gerne die Politik oder auch die Unternehmen oder der Staat auf dieses Wissen zurückgreifen kann. Und dazu muss man diese Personen zunächst mal eben ansprechen, identifizieren und natürlich auch anbieten, dass man hier gesprächsbereit ist, um einfach diesen ersten Schritt von vorher erfolgreich machen zu können, wo es ja zunächst mal nur darum geht, entsprechend Wissen aufzubauen in den ganzen Abteilungen. Und das Thema ist sehr diffizil, da geht es um technische Aspekte, rechtliche Aspekte, betriebswirtschaftliche Aspekte, volkswirtschaftliche Aspekte und so weiter und so fort. Und deswegen braucht man eigentlich eine ganze Menge an Experten. Und deswegen überlegen wir gerade eben, wie man da eben so eine Art Non-Profit-Initiative oder sowas etablieren könnte, um genau das zu tun.
Genau, zu dieser Initiative gibt es dann sicherlich in Zukunft auch noch mehr Informationen. Da sind wir gerade dran, aber du sagst es, uns ist das Thema wichtig. Wir möchten das auf jeden Fall vorantreiben und jetzt den Brief nicht einfach austrickeln lassen, sondern wir bleiben da dran. Gibt es vielleicht zum Abschluss noch irgendwas, was du den Zuhörern mitteilen möchtest, was wir heute jetzt nicht besprochen haben, Philipp?
Also wir haben jetzt ein paar Risiken genannt. Wir haben ja vorher auch gesagt, dass man jetzt langsam was tun müsste, sonst würde irgendwann das autonome Auto zwar in Euro buchen, aber auf ausländischer Infrastruktur technisch die Transaktion abwickeln und so weiter. Man muss jetzt nicht übermäßig viel Angst haben, glaube ich, weil bis jetzt ist ja auch noch kein Zug abgefahren. Bildlich gesprochen, sage ich immer, ist es vom Gefühl her momentan so, dass wir gerade in so der Bahnhofshalle stehen und jetzt kam gerade der Aufruf, dass man wieder in den Zug steigen soll, sonst fährt er weg. Aber man hat schon noch einen Augenblick Zeit, um in den Zug einzusteigen. Der ist noch nicht weggefahren. Und deswegen, was ich sagen will, ist halt ganz wichtig, dass die Chancen eigentlich noch alle auf dem Tisch liegen. Es ist nicht so, dass jetzt das alles schon verpasst wurde, sondern gerade mit so einer Roadmap denke ich schon, dass man klar machen kann, dass eigentlich man durchaus noch nicht zu spät dran ist, aber man muss jetzt schon mit einer gewissen Intensität voranschreiben und der erste Schritt ist halt Bildung. Und das Thema Bildung kann man aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr klar ermessen an folgendem Benchmark, nämlich hat man das Thema Smart Contract im Blockchain-Bereich verstanden? Ja, wenn man das verstanden hat, hat man eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel verstanden. Und dann noch ein Quäntchen, ein i-Tüpfelchen obendrauf, kann man einen Smart Contract auf Ethereum obendrauf programmieren, also faktisch in Anführungszeichen hochladen. Wer das kann, der hat es verstanden. Ja, das ist quasi so die Krux. Und das ist nicht übermäßig kompliziert. Das kriegt ein Rechtsanwalt, ein BWLer, das kriegt eigentlich jeder hin, der sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber PowerPoint und nur Papers reichen halt immer nicht, denke ich mir. Und deswegen muss man von der IT-Seite her, weil es halt sehr IT-affin ist, zumindest so weit kommen, dass man Smart Contracts intensiv versteht oder halt noch das i-Tüpfelchen obendrauf macht, nämlich ein Smart Contract auf Ethereum hochladen. Wer das kann, der hat auch persönlich wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre eine irre Karriere vor sich, weil einfach die Nachfrage nach solchen Leuten unglaublich groß sein wird. Und zwar insbesondere auch nach dem Rechtsanwalt, der den Smart Contract verstanden hat oder nach dem Finanzprofi, der den Smart Contract verstanden hat und so weiter, weil diese Leute an den Schnittstellen, die gibt es ja noch seltener. Und deswegen glaube ich, dass man immer wieder die Chancen betonen muss, die man jetzt hier 2020 hat, weil das müssten die nächsten Jahre müssten unglaublich positiv werden und unglaublich spannend, weil sich ja die Ereignisse überschlagen und das meine ich wirklich positiv.
Sehr gut, also das nochmal als Aufruf zum Schluss. Auf der einen Seite für die Leute, die jetzt vielleicht schon im Job sind, sich weiterzubilden in die Richtung und auf der anderen Seite vielleicht auch an die Studenten unter den Zuhörern, sich in diese Richtung zu spezialisieren. Dann würde ich vorschlagen, wir ziehen hier mal einen Strich. Philipp, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich wünsche dir und uns viel Erfolg mit dem Brief natürlich. Hoffe auf möglichst viel Rückmeldung, damit das Thema endlich vorangeht. Ja, ihr liebe Zuhörer könnt uns dann natürlich unterstützen. Einerseits könnt ihr sehr gerne den Brief auch unterzeichnen, wenn ihr den unterstützen wollt. Ich packe das auf jeden Fall in die Shownotes. Andererseits hilft natürlich auch immer eine gute Bewertung auf iTunes für diesen Podcast hier. Philipp und sein Team hat auch veröffentlichen auch einen Podcast, Block 52, ein sehr guter deutscher Podcast zum Bereich oder zum Thema Blockchain. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Packe ich auch in die Shownotes. Und ja, last but not least könnt ihr dann Philipp oder auch gerne mir über die Social Media Kanäle folgen. Da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich weiß nicht, Philipp, wie erreicht man dich am besten? Über welchen Kanal?
Ach ja, also LinkedIn, Twitter, E-Mail, funktioniert eigentlich alles, sofern es elektronisch ist. Mit dem Homeoffice kommt halt die Post nicht mehr an, also die physische Post. Aber alles, was elektronisch ist, passt perfekt.
Okay, sehr gut. Also LinkedIn und Twitter packe ich auch mit in die Shownotes. So viel dazu. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal wieder in 14 Tagen. Macht's gut. Ciao, ciao.